HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Inzwischen kann man davon ausgehen, dass Hessen dieses Jahr mindestens 20.000 Flüchtlinge aufnehmen wird. Und diese Zahl wird sich möglicherweise für 2015 verdoppeln.
Ich stelle mir unter einer Willkommenskultur vor, dass wir nicht nur Wohnraum zur Verfügung stellen, sondern dass wir gute Nachbarschaften pflegen.
Die Pauschalen, die das Land zahlt, reichen bei weitem nicht aus, um vor Ort angemessen unterzubringen.
Ich lade diese Leute dreimal in der Woche zu mir nach Hause ein und versuche ihnen da Deutsch beizubringen.
Ich bin nicht dagegen, dass hier Leute hinkommen, aber ich bin dagegen, dass hier 50 Leute in so ein Haus kommen. Da bin ich dagegen.
Und das ist ja, denke ich mal, die Sorge des Bürgers, dass er irgendwelche Asylanten hochpäppeln muss, ohne dass irgendwo eine Gegenleistung ist.
Die Zahlen ändern sich ständig, und zwar ständig nach oben. Es ist diese stereotype Antwort, die Journalisten von den Leitern der Erstaufnahmelager für Flüchtlinge und Asylbewerber hören. Die Zahlen ändern sich ständig nach oben. Allein im Oktober sind in Gießen schon 2000 Flüchtlinge registriert worden. Die kamen aus den Kriegs- und Elendsgebieten in Afrika, im Nahen Osten, in Asien und auf dem Balkan, haben es irgendwie bis zu uns geschafft und brauchen jetzt Hilfe. Das ist in Deutschland verstanden worden, wenn auch in unterschiedlicher Intensität verstanden worden. Die Politik richtet erst jetzt Flüchtlingskonferenzen aus, letzte Woche im Kanzleramt mit den Ländern, morgen eine große internationale Syrienkonferenz in Berlin und im Dezember schon die nächste, ebenfalls in Berlin, alle unter großem Zeit- und Realitätsdruck. Abseits von politischen Bürokratien aber haben die Bürger längst schon reagiert. Und dazu brauchten sie auch keine Ermunterung. Es gibt mittlerweile zahlreiche Privatinitiativen, in denen Menschen versuchen, die Not von Flüchtlingen zu lindern und sich einzumischen. Initiativen, die die Politik vor sich hertreiben und damit eine Erfahrung wiederholen, die wir seit Gründung der Bundesrepublik immer wieder erlebt haben. Dass Bürokratien noch zögerten und Flüchtlinge abzuwehren versuchten, während die Bevölkerung längst weiter war. Unter welchen Bedingungen das passiert und unter welchen Bedingungen nicht, das ist heute unser Thema, Flucht und Nächstenliebe, Deutsche helfen. Unter dieser Überschrift läuft heute der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen mit einem Beispiel, das Lisa Weiß aus München schildert. Dort herrschte im Erstaufnahmelager wochenlang Chaos. Der Freistaat schien heillos überfordert, ja gelähmt. Ein Versagen auf ganzer Linie, wie die Kollegin berichtet. Und wer hat es rausgerissen? Die vielen bayerischen Ehrenamtlichen.
Hajo Gemach ist einer, der zupackt, anstatt zu sprechen. Den Menschen in der Bayern-Kaserne hat er Essen gebracht. Er hat mitgeholfen, Notunterkünfte zu errichten. Schon seit langem engagiert er sich ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Aber die letzten Wochen waren anstrengender als viele zuvor, sagt Gemach. Tagsüber war der Archivangestellte im Büro, nachts hat er in neuen Notunterkünften Feldbetten aufgebaut und Decken verteilt.
So eins, zwei, drei in der Früh wird es dann doch öfters. Und wenn es dann am nächsten Tag dann um 6:30 wieder anfangen muss, dann ist die Nacht natürlich kurz.
Inzwischen kann Hajo Gemach wieder etwas länger schlafen. Denn mittlerweile werden die Flüchtlinge, die neu in München ankommen, nur schnell im Computer erfasst und auf ganz Bayern verteilt. Das entlastet München. Aber im Rest Bayerns richten jetzt Ehrenamtliche neue Unterkünfte ein. Sie kümmern sich auch um die Flüchtlinge, denn die Sozialarbeiter fehlen. Der Staat hat hier auf ganzer Linie versagt. Bayern war nicht vorbereitet auf die Ankunft so vieler Menschen aus den Krisengebieten. Bayerns Glück, die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen. Bürger spenden Kleider und Spielzeug, wollen umsonst dolmetschen oder Flüchtlingen Deutsch beibringen. Das freut auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD.
Es gibt unglaublich viele Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Dafür meinen ganz herzlichen Dank. Nur wir müssen es besser koordinieren, damit diese Hilfe auch wirksam wird. Weil die Hilfsbereitschaft jetzt abzuwürgen, wäre das Schlechteste, was passieren kann.
Denn die Organisation funktioniert nicht, jedenfalls nicht in München. Einerseits warten Flüchtlinge immer noch auf warme Kleidung, andererseits quellen die Kleiderlager über. Der kirchliche Wohlfahrtsverband Innere Mission bittet mittlerweile sogar darum, momentan nicht mehr zu spenden. Es fehlt eine Halle zum Lagern und Sortieren der Spenden. Die Ausgabe der Kleidung ist nicht geregelt. Menschen bieten an, ehrenamtlich beim Verteilen und Sortieren mitzuhelfen. Doch den wenigen ständigen Mitarbeitern der Kleiderkammer fehlt die Zeit, neu Ehrenamtliche einzuarbeiten. Und manche, die helfen wollen, wissen gar nicht, wohin sie sich wenden sollen. Die Stadt München hat deshalb jetzt ein Ehrenamtstelefon eingerichtet. Jeder, der helfen will, kann über eine Hotline Mitarbeiter des Sozialreferats erreichen und sich sagen lassen, wie und wo sein ehrenamtliches Engagement gefragt ist. Ein guter Anfang, sagt Hajo Gemach, aber auch nicht mehr. Er findet, die Politiker wissen es nicht genug zu schätzen, dass sich hunderte Bayern ohne Bezahlung die Nächte um die Ohren schlagen.
Ja, die Regierung müsste halt einmal aufwachen und sehen, was das Ehrenamt da überhaupt leistet. Problem wird halt irgendwann einmal sein, dass es solche Ehrenamtlichen irgendwann nicht mehr gibt, weil die Arbeitgeber natürlich das auch nicht dulden können auf Dauer.
Er wünscht sich ein vernünftiges staatliches Konzept, um Flüchtlingen schnell und unbürokratisch zu helfen. Eines, das Ehrenamtliche nicht überfordert. Und Ehrenamtliche, die den Flüchtlingen helfen, sollen dafür bezahlt von der Arbeit freigestellt werden. So wie in Bayern zum Beispiel die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr freigestellt werden, wenn es brennt. Auch die Staatsregierung hat jetzt verstanden, dass man handeln muss. Ein Krisenstab trifft sich täglich und kümmert sich um die Unterbringung der Asylbewerber im Winter. Im Haushalt für 2015 wird der Etatposten für die Aufnahme von Flüchtlingen fast verdoppelt. Und als Anreiz für die Ehrenamtlichen, in bestimmten Fällen kann ihnen eine Helferentschädigung gezahlt werden, sagt Staatskanzleichef Marcel Huber von der CSU.
Es wird keinen Anspruch darauf geben, dass der Arbeitgeber einen freistellt, so wie das bei der Feuerwehr ist. Aber es wird, wenn jemand sich unbezahlten Urlaub von seinem Arbeitgeber geben lassen kann, einen Ersatz für den Lohnausfall geben.
Die neue Regelung gilt nach Auskunft des Sozialministeriums ab sofort. Hajo Gemach weiß allerdings, wenn er helfen geht, muss sein Arbeitgeber zustimmen. Und rückwirkend wird er keinerlei Entschädigung bekommen. Das frustriert ihn etwas. Aber mit dem ehrenamtlichen Engagement wird er trotzdem nicht aufhören.
Gerade bei den Flüchtlingen ist halt wichtig, dass sich jemand darum kümmert, wenn es die Regierung nicht ganz so schafft.
Ein Armutszeugnis für die CSU in Bayern. Viel zu spät hat sie reagiert. Und jetzt soll plötzlich alles ganz schnell gehen. Markus Rode, Leiter von Open Doors, einer Organisation, die verfolgten Christen in Syrien und im Irak hilft, dort zu überleben. Sie arbeiten dort, wo die Flucht überhaupt erst entsteht. Was und wo können Sie denn überhaupt noch Hand anlegen?
Ja, eigentlich überall. Es gibt so viele Flüchtlinge, die in die autonomen Kurdengebiete vom Irak, also sozusagen in den Nordirak geflohen sind vor der IS. Es gibt innerhalb von Syrien sehr, sehr viele Flüchtlinge, die dort unterwegs sind, die nichts haben. Also genau genommen ist es ein Kampf ums Überleben von Tag zu Tag. Und wir müssen einfach helfen, dass die Menschen und besonders auch die traumatisierten Kinder und Jugendliche irgendwie ja diese Zeit durchstehen.
Und wie tun Sie das?
Also zuerst ist erstmal angesagt, dass man den Flüchtlingen hilft, dass sie Lebensmittel haben, dass sie Nothilfe haben, medizinische Versorgung, dass sie überhaupt, durchgetragen werden durch diese Zeit der Not. Es herrscht eine panische Angst, weil sich innerhalb von Syrien natürlich auch die Fronten permanent verschieben. Das heißt, die Christen suchen sich immer wieder sichere Inseln und Eckchen, aber die werden immer kleiner. Und genau vor einem Jahr ist in einer Stadt in Syrien mit dem Namen Sadat, sind dort 45 Christen brutal abgeschlachtet worden. Und das hat sich rumgesprochen. Das löst natürlich noch zusätzliche Ängste aus, dass das auch wieder passieren kann.
Und in 4 Wochen beginnt die Weihnachtszeit, eine für Christen ja ganz besonders wichtige Zeit. Nonnen und Bischöfe wurden in Syrien getötet, Kirchen zerbombt. Ist da überhaupt eine gemeinschaftliche Adventszeit auf der Flucht denkbar?
Ja, Gott sei Dank. Ich kenne einen Pfarrer, der dort aktiv ist. Er heißt Edward und er ist in der Nähe von Damaskus aktiv für uns. Und er sagt, die Kirchen sind überfüllt. Das heißt, in den Kirchen sind nicht nur die Christen, die dort nicht nur Zuflucht, sondern auch Ermutigung suchen, sondern auch viele Muslime, die dort angelandet sind und zu den Christen laufen und dort auch Hoffnung suchen. Und deshalb glaube ich, dass Weihnachten eine Zeit in einer Dunkelheit wird, ein Licht in einer Dunkelheit sein wird, gerade für ein Land wie Syrien oder auch den Irak, dass dort ein Funke von Hoffnung ist, weil Christen eben eine lebendige Hoffnung haben in ihrem Glauben an Jesus Christus.
Und es helfen ja nicht nur hier Menschen, die es als Flüchtlinge von Syrien bisher her schaffen, sondern auch in der Region selbst. Sie waren im September im kurdischen Norden. Wie gehen denn dort die Kurden mit den christlichen Flüchtlingen um? Man konkurriert da ja gemeinschaftlich um rare Hilfsgüter, um Sicherheit, um Zuwendung.
Ja, ich hatte das Vorrecht, mit dem Präsidenten der Kurdenregion Barzani zu sprechen. Das heißt, ich war mit einer Delegation der Bundesregierung dort. Und er hat die Christen sehr positiv in Empfang genommen. Er hat gesagt, die vielen, vielen Flüchtlinge, die Christen, aber auch die Jesiden, gehören zu uns. Und ich möchte gar nicht, sagte er, dass sie das Land verlassen, denn sie sind Teil unseres Körpers. Wenn die Christen gehen, dann ist das so, als ob uns die Arme ausgerissen werden. Das war sein Statement. Sagt er allerdings auch, wenn man uns nicht hilft, mit dieser dramatischen Katastrophe fertig zu werden, mit diesen vielen Zehntausenden von Flüchtlingen, dann haben wir nur eine Möglichkeit. Entweder wir überleben zusammen oder wir sterben zusammen.
Das ist ja eine eindeutige und starke Sprache. Konnten Sie feststellen, ob zwischen der Rhetorik und der Wirklichkeit eine Lücke klafft? Also konnten Sie mit Christen dort sprechen? Konnten Sie in Lager gehen?
Ja, ich konnte mit Christen dort sprechen. Ich war mehrfach im Irak gewesen. Und es ist ja auch unser Dienst von Open Doors, den Menschen vor Ort zu helfen. Wir haben dort auch Stationen, um Nothilfe zu leisten. Den Christen geht es extrem schlecht. Sie haben alles verloren. Sie sind mit Sommerkleidung dort angelangt. 70.000 Christen in Erbil, in der größten Stadt von den Kurdenregionen. Und nochmal über 50.000 in Duhok, etwas weiter im Norden. Und ich habe dort Bilder gesehen, dass die Christen dort auf den Böden liegen, in Rohbauten Unterschlupf gefunden haben. Und viele sagen uns, wir haben keine Hoffnung. Wir sind jetzt immer wieder geflohen. Wir mussten um unser Leben laufen. Wir leben eigentlich von Tag zu Tag. Aber das, was ich erlebt habe, auch in den Gesprächen, ist, wenn wir ihnen erzählen, dass sich Menschen in Deutschland für sie engagieren, dass sie nicht vergessen sind, dann sieht man das Aufleuchten in ihren Augen und die Dankbarkeit.
Das machen wir sonst in dieser Sendung nicht, aber an dieser Stelle schon. Sie sammeln auch Spenden. Wo kann man das bei Ihnen tun?
Ja, man kann auf unsere Webseite gehen und dort haben wir konkrete Projekte. Die Webseite ist opendoors.de. Und dort erzählen wir auch mehr über die Situation der Flüchtlinge und auch ganz gezielt, wie kann man ihnen helfen. Man kann sich übrigens auch an der Petition für syrische Christen mitbeteiligen, auch auf unserer Webseite. Wir haben bislang ungefähr 310.000 Unterschriften. Wir wünschen uns, dass wir die Million vollkriegen. Also insofern ist das auch ein Appell, bitte noch mehr Aufmerksamkeit auf die Situation der Christen vor Ort zu legen.
Erläuterungen von Markus Rode, dem Leiter von Open Doors Deutschland. Vielen Dank.
Sei mir zum letzten Mal gegrüßt, mein Vaterland. Das feige Dumm, die Verse dem Despoten küsst und seinem Wink gehorchet stumm. Wohl schlief das Kind in deinem Arm. Du gabst, was Knaben freuen kann. Der Jüngling fand ein Liebchen warm, doch keine Freiheit fand der Mann. Im Hochland streckt der Jäger sich zu Boden schnell, wenn wildes Schar heran sich stürzet fürchterlich. Dann schnaubt vorüber die Gefahr. Mein Vaterland, so sinkst du hin, rauscht deines Herrschers Tritt heran, und lässest ihn vorüberziehen und hältst den bangen Atem an. Fleugschiff, wie Wolken durch die Luft, hin, wo die Götterflamme brennt. Mehr spüle mir hinweg die Kluft, die von der Freiheit noch mich trennt. Du neue Welt, du freie Welt, an deren blütenreichem Strand die Flut der Tyrannei zerschellt. Ich grüße dich, mein Vaterland.
Wir Deutsche haben Erfahrungen mit Despoten, so wie Syrer sie haben. Und deshalb sind im 19. Jahrhundert solche Abschiedsgedichte geschrieben worden. Dieses war von Nikolaus Lenau. H2 Kultur der Tag Flucht und Nächstenliebe Deutsche helfen. Heute unser Thema. Nicht nur in Bayern, wie vorhin berichtet. Auch im hessischen Laubach haben sich Menschen vom Flüchtlingselend anrühren lassen. Und dort hat die Lokalpolitik die Stimmung schon früh richtig eingeschätzt. Mit den Bürgern, nicht gegen sie. Konstanze Schleenbecker schildert Ihnen das.
Als klar war, dass es in Laubach eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge geben wird, gab es zeitnah eine Informationsveranstaltung für die Bürger. Dort wurde aufgeklärt und die Laubacher hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen, erinnert sich Hermann Wilhelmi, Flüchtlingspfarrer der evangelischen Kirche. Außerdem wurden Bürger an diesem Abend aufgerufen zu helfen.
Und das hat wunderbar funktioniert. Also schon nach dieser Versammlung haben sich sehr viele Menschen auch bereit erklärt, da mitzuwirken und ihre Fähigkeiten einzubringen und ihre Möglichkeiten auszuloten, was in Laubach möglich ist an Strukturen und miteinander dann auch Dinge zu tun.
So entwickelten sich schnell erste Angebote. Mittlerweile engagieren sich Vereine, vom Sportverein über die Landfrauen bis hin zu den Pfadfindern, Privatpersonen, aber auch Gruppen wie die örtliche Friedenskooperative. Es gibt Deutschkurse, Schnuppertraining im Tennisclub oder die Möglichkeit für Flüchtlingskinder bei den Pfadfindern mitzumachen. Auch ein Sommerfest im Asylbewerberheim, zu dem die Bürger aus Laubach eingeladen waren, wurde organisiert und es wird Leichtathletiktraining für die Männer aus dem Heim angeboten. Auch Ingeborg Raschke hilft mit.
Wir haben angefangen, Frühstücke für die Leute zu veranstalten. Und wir haben dann auch als letztes eine Wanderung organisiert für die Leute. Und warum man sowas macht, ich finde, wenn man im Fernsehen diese ganzen schrecklichen Dinge sieht, über Jahre geht das ja jetzt in Syrien schon, man kann ja als Einzelperson nichts tun, bin ich wirklich dankbar, dass man hier die Gelegenheit hat, wenigstens einzelnen Personen, die es hierher geschafft haben, ein bisschen Unterstützung zu geben.
Seit kurzem können einige Flüchtlinge sogar Praktika im Laubacher Pflegeheim machen und ein Asylbewerber kocht als 1-Euro-Jobber in der Kindertagesstätte. Oft sind es aber auch die kleinen Dinge, die sehr hilfreich sind. So wie ein Fahrdienst zur Behörde oder ein gebrauchtes Fahrrad, das organisiert wird. Die Begegnungen mit den Asylbewerbern können sehr bereichern, sagt Susanne Schimmel. Aber die Laubacherin gibt zu bedenken, dass niemand enttäuscht sein darf, wenn Angebote ausgeschlagen werden. Denn zum einen ist das deutsche Vereinswesen für viele Flüchtlinge völlig unbekannt und
außerdem ist es so, dass ihre schwierige, unsichere Situation sie so viel Energie kostet, das Heimweh, die Sorge um die daheimgebliebenen Angehörigen, dass sie manchmal gar nicht die Motivation und den Elan aufbringen können, weil das sie so viel Energie kostet, dieses schwierige Leben, was sie haben. Und da darf man nicht enttäuscht sein, man kann es einfach nur anbieten.
Auch das hat eine nationale Flüchtlingspolitik eben zu bedenken. Wer es aus Syrien oder dem Irak zu uns geschafft hat, der ist von Krieg und Flucht leicht überfordert und bringt seine Traumata nach Deutschland mit. Und Wut auf diejenigen übrigens auch, die ihnen das angetan haben. In Herford sind im August Jesiden und Salafisten aufeinander losgegangen. Die Konflikte, die bisher weit weg im Nahen Osten verortet waren, die kommen jetzt auch zu uns. Professor Christine Langenfeld vom Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Es gibt jetzt endlich Flüchtlingskonferenzen im Wochentakt. Und da kann man als Bürger nicht immer erkennen, was jetzt eigentlich Priorität hat. Ist das die Erstaufnahme? Ist es die Frage, wer zahlt was? Wissen Sie es?
Also ich denke, die Priorität liegt auf zwei Dingen. Erstens, für die Unterbringung und adäquate Versorgung der Flüchtlinge so rasch als möglich zu sorgen. Und hierfür müssen alle zusammenwirken, Bund, Länder und Kommunen. Und ich denke auch, dass das jetzt sozusagen den beteiligten Akteuren klar ist. Und die zweite Priorität sollte darin liegen, die Schutzverfahren möglichst zu verkürzen. Das bedeutet, dass man das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge besser ausstatten muss und dass man sich überlegen muss, wo insbesondere für Flüchtlinge, die sicher Schutz erwarten können, wie etwa die Flüchtlinge aus Syrien, die Verfahren verkürzen kann, sodass alle Beteiligten rascher wissen, woran sie sind.
Aber das ist doch auch in der Politik verstanden worden.
Ich denke, das ist in der Politik verstanden worden, aber die Umsetzung in der Praxis ist natürlich immer schwierig.
Woran scheitert denn das?
Wenn ich etwa an die Unterbringungsproblematik denke, so scheitert das häufig an baurechtlichen Vorschriften, die deren Auslegung man jetzt eben sozusagen verändern muss. Man kann sich nicht mehr an der herkömmlichen Interpretation bestimmter Begriffe, die man früher so angewandt hat, orientieren. Man muss auch zusammen mit der Bevölkerung sehr, sehr deutlich kommunizieren und auch gegenüber der Bevölkerung kommunizieren, dass eben die Unterbringung der Flüchtlinge in menschenwürdiger Weise höchste Priorität hat. Und hier bedarf es eben kreativer und unbürokratischer Lösungen. Und ich denke, dass jetzt aber auch sozusagen auch der notwendige Dampf in die Politik kommt, damit das auch umgesetzt wird.
Wir zeigen ja auch in dieser Sendung, viele Bürger helfen und wollen helfen. Wird denn dieses ehrenamtliche Engagement ausreichend von den Kommunen und den Ländern unterstützt? Oder sind die Leute da nicht eher doch auf einer sehr einsamen Seite und darauf angewiesen, sich selbst zu helfen, wenn sie anderen helfen wollen?
Also ich denke, dass natürlich derjenige, der helfen will, zunächst nicht danach trachtet, von anderen belobigt zu werden. Aber natürlich ist es ganz wichtig, dass die Anerkennung für die Hilfe auch ausgesprochen wird. Und es ist sehr erfreulich, dass im Gegensatz etwa zu vor 10 oder 20 Jahren die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung gegenüber den Flüchtlingen so groß ist. Es ist allerdings auch dafür Sorge zu tragen, dass wenn jetzt mehr Flüchtlingsunterkünfte geschaffen werden, dieses auch im Dialog mit der Bevölkerung, mit der Nachbarschaft geschieht, damit eben dort die Akzeptanz auch erhalten bleibt. Und insofern ist es ganz wichtig, dass jetzt sofort an den Orten, an denen eben gerade auch größere Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden sollen, eingerichtet werden sollen, die Nachbarn mit einbezogen werden. Und ein weiterer Punkt ist sehr wichtig. Natürlich muss vermieden werden, dass Flüchtlinge zu lange in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben und zu lange in zu großen Einheiten verbleiben. Das gilt insbesondere für Familien mit Kindern, die natürlich auch eine Privatsphäre benötigen.
Aber vielleicht sollte die Politik oder sollte man in Berlin und die Länderministerpräsidenten auch mal sagen, Leute, wir müssen uns darauf einstellen, die meisten Flüchtlinge aus Bürgerkriegsländern, zum Beispiel Syrien, werden womöglich lange bleiben. Denn nach Syrien können die erstmal nicht zurück. Der Nahe Osten, so wie wir ihn seit 100 Jahren kennen, der zerfällt.
Ich denke auch, dass sehr viele Flüchtlinge lange bleiben werden. Viele Flüchtlinge wollen an sich gerne wieder zurück. Das sieht man ja auch daran, dass viele Flüchtlinge, die meisten, in den Nachbarländern Zuflucht suchen, wo sie eben in der Nähe ihres Heimatlandes bleiben. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass die Flüchtlinge gerade aus Syrien wenig Perspektive haben, dass dieser Bürgerkrieg schnell zu Ende geht, so sehr man das wünschen mag. Und insofern ist es sehr wichtig, dass Integrationsmaßnahmen eben jetzt greifen.
Und das wird ja auch nochmal kosten. Also diejenigen, die als politische Flüchtlinge kommen, werden bleiben und dann ist das Zuwanderung und nicht mehr Flüchtlingsnothilfe.
Also dann wird sozusagen aus dem Flüchtling ein dauerhafter Zuwanderer. Das ist absolut richtig zunächst mal, aber ist natürlich notwendig, erforderlich für die für den Aufenthaltsstatus, dass der Flüchtling als schutzbedürftig anerkannt wird. Aber danach ist der Flüchtling sozusagen hier ein Einwanderer. Er wird längere Zeit, vielleicht sogar dauerhaft hier bleiben. Und deswegen ist es wichtig, dass er, seine Familie, die Kinder sprachlich und auch beruflich integriert werden.
Ja, und das werden ja neue Kosten bedeuten, Sprachkurse, Eingliederungsmaßnahmen, denn das sind ja nicht Flüchtlinge wie nach 1945 deutsche Vertriebene aus den Ostgebieten mit selber Bildung, Sprache und Religion, sondern das sind Menschen aus anderen Kulturkreisen.
Das wird sicherlich mehr kosten, gerade die Sprachausbildung wird eine Menge kosten. Dann natürlich auch die berufliche Weiterqualifikation, die berufliche Nachqualifikation. Es muss auch festgestellt werden, welche Qualifikationen überhaupt vorhanden sind, auf die dann aufgebaut werden kann. Das alles kostet Geld, ist aber ein Betrag, den Deutschland aufbringen kann und muss.
Sind Sie eigentlich mit den Stiftungen und zuständig für Migration und Integration mit der deutschen Wirtschaft in Kontakt, ob man nicht Syrien-Patenschaften einrichtet, also jeder Betrieb nimmt Flüchtlinge auf und qualifiziert die. Also dass man an neue Formen gemeinschaftlichen Handelns da denkt.
Das ist ein sehr guter Vorschlag, zumal es eben sozusagen auch Formen des Engagements sind, die dann eben aus der, wie man so schön sagt, der Zivilgesellschaft kommen. Ich denke, die Stiftungen machen hier einiges, aber sie werden sich sicherlich, namentlich die, die auch im Bereich der Integration den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit haben, in Zukunft verstärkt überlegen, zusammen mit Unternehmen hier sozusagen solche Patenschaften, solche Qualifikationsmaßnahmen zu unterstützen. Das geschieht bereits, aber man kann natürlich den Fokus hier jetzt auch besonders legen auf die vielen Flüchtlinge aus Syrien. Im Übrigen ist die Wahrnehmung, dass gerade Flüchtlinge aus Syrien sehr häufig schon sehr gute Qualifikationen mitbringen, die sie auch bereit sind, hier einzusetzen. Und insofern sollten wir aus der Not dann eben eine Tugend machen, so schlimm das vielleicht in den Ohren Einzelner klingen mag. Wenn eine gut qualifizierte Person hier nach Deutschland kommt und anerkannt wird, dann muss so rasch als möglich dafür gesorgt werden, dass die Familie, die betreffende Person, sich in den Arbeitsmarkt integriert. Und das ist für alle das Allerbeste, sowohl für die Betroffenen als auch für Wirtschaft und für die Bevölkerung hier in Deutschland.
Professor Christine Langenfeld vom Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Vielen Dank.
Sie nehmen ihre Kinder an der Hand und ziehen fort. Es duldet sie kein Land. Grenzwächter sind auf ihren Weg gestellt, wie wenn ein Hund am Tor die Wache hält. Sind über Meer noch ein paar Acker breit, worauf nicht Gras noch Futterkorn gedeiht? Sanddünen, die kein Sämann noch bewarf, dass dort ein Bettelvolk verhungern darf? Der Bauch der Schiffe nimmt sie endlich auf, zum Ballast hingeworfen, Hauf um Hauf. Und setzt sie an den fernen Küsten aus, wie Findlingskinder vor ein fremdes Haus.
Hedwig Lachmann, ein Text, der keine Exegese braucht. H2 Kultur der Tag, Flucht und Nächstenliebe, Deutsche helfen. Heute unser Thema vor der morgigen internationalen Syrien-Konferenz in Berlin. Da wird es am Rande sicher auch um Italien gehen, das europäische Durchgangsland für Flüchtlinge aus Syrien. Und das zeigt sich wie unter einem Vergrößerungsglas auf dem Mailänder Bahnhof. Den sollten sich die Konferenzteilnehmer in Berlin morgen mal genauer anschauen. Der Bahnhof ist nämlich in den vergangenen 24 Monaten ein Knotenpunkt für rund 45.000 Flüchtlinge aus Syrien gewesen. Aber die wollten fast alle weiter nach Norden. Weshalb die Mailänder weit weniger gefordert sind als die Münchner, Tillmann Kleinjung berichtet.
Abdullah ist Anfang 20, ein Student aus Homs in Syrien, auf der Flucht vor Terror und Gewalt in seiner Heimat. $6.000 hat er für die Überfahrt bezahlen müssen, in einem kleinen Holzkahn übers Mittelmeer, dann quer durch Italien. Jetzt ist er am Bahnhof in Mailand gelandet und will weiter nach Norden.
Germany or Sweden.
Nach Deutschland oder Schweden. Mein Bruder lebt in Malmö. Aber da komme ich nicht hin, weil man im Zug kontrolliert wird. Vor 2 Tagen hat mich die französische Polizei erwischt. Also bin ich wieder hierher gekommen. Der Mailänder Bahnhof ist das Zentrum der syrischen Flüchtlingsgemeinde in Italien. Keiner bleibt hier länger als 5 bis 7 Tage, sagt Manuela Brienza von der Stadt Mailand. Die versucht, so gut es geht, den Flüchtlingen zu helfen, bietet einen Platz zum Schlafen an, neue Kleidung, Rechtsberatung, falls jemand einen Asylantrag in Italien stellen will. Doch von den rund 45.000 Flüchtlingen, die in den letzten 24 Monaten in Mailand Station gemacht haben, wollten gerade einmal 50 Asyl in Italien. Für den übergroßen Rest ist die Stadt und ihr Bahnhof eine Durchgangsstation. Diese Personen danken Italien für alle Hilfen, aber sie haben einen sehr klaren Reiseplan und sie verstehen nicht diese europäischen Asylgesetze. Dublin III, das ist für sie reine Bürokratie. Nach den Dublin-III-Regeln müssten all diese Flüchtlinge in Italien bleiben, denn hier haben sie zum ersten Mal Boden der Europäischen Union betreten. Doch wer sich erfolgreich dagegen wehrt, identifiziert zu werden, hat eine Chance weiterzureisen. Deshalb sind zurzeit deutlich mehr syrische Flüchtlinge in Malmö oder München als in Mailand. Wir wollen nicht den Menschenhandel ankurbeln. Wir können auch keine Zugtickets kaufen in ein Land, aus dem eine Person mit ziemlicher Sicherheit wieder ausgewiesen wird. Wir wollen niemandem etwas vormachen. Doch am Mailänder Hauptbahnhof hat man auch nicht den Eindruck, dass die italienischen Behörden mit besonderem Nachdruck die Flüchtlingsrouten quer durch Europa überprüfen oder gar blockieren. Hier gibt es keine Polizei, die nach Dokumenten fragt. Hier an unserem Stand werden sie nicht identifiziert. Sandrine betreut für die Hilfsorganisation Universis einen Sammelpunkt für syrische Flüchtlinge im Bahnhofsgebäude. Sie kümmert sich um ein Nachtquartier, sie besorgt ein paar Schuhe oder was zu essen und hört sich die Geschichten dieser Menschen auf der Flucht an. Zum Beispiel die Odyssee von Hussein aus Syrien, der zusammen mit 250 anderen Menschen in einem 10 Meter langen Boot von Libyen nach Italien fahren wollte. Wir haben die Orientierung verloren. Das GPS hat nicht mehr funktioniert. Wir sind 3 Tage auf dem Meer getrieben. Wir waren kurz davor, unterzugehen. Im letzten Moment ist die Marine gekommen. Wir haben niemanden verloren. Andere hatten nicht so viel Glück. An der Wand neben dem Erste-Hilfe-Stand von Sandrine hängen Zettel mit Fotos, Telefonnummern, Namen. Einige haben auf der Reise Familienmitglieder verloren. Und wenn sie dann hierher kommen, fragen sie uns zuallererst, ob wir Informationen haben, ob wir wissen, ob ihre Familie überlebt hat oder nicht. Oft sind die Verwandten in Deutschland, der Schweiz oder Schweden die einzigen Bezugspunkte für syrische Flüchtlinge in Europa. Auch deshalb ist Milano Centrale nur ein Durchgangsbahnhof auf dem Weg nach Norden.
Die Flüchtlinge aus Syrien haben also einen sehr klaren Reiseplan, wie unser Korrespondent aus Mailand berichtet. Die wollen nach Norden. Einen sehr klaren Reiseplan hatten auch die Millionen deutsche Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie wollten, mussten nach Westen, in das von den Siegermächten besetzte Deutschland. Flucht und Vertreibung. Eine gewaltige Herausforderung, eine weit, weit größere als der Umgang mit Flüchtlingen jetzt. Rund 12,5 Millionen Deutsche mussten nach 1945 hier aufgenommen, hier verköstigt und ja, auch hier integriert werden. Diese damaligen Erfahrungen sollte sich die Politik vielleicht derzeit wieder vor Augen führen. Jochen Oltmer, Migrationsforscher und Historiker aus Osnabrück. Das waren Deutsche, gleiche Sprache, ähnliche Kultur, Christen, also eine vergleichsweise homogene Gruppe von Flüchtlingen und Vertriebenen. Und trotzdem gab es gewaltige Konflikte bei der Integration. Das war für einen Katholiken aus Schlesien 1946 gar nicht so einfach, im katholischen Bayern anzukommen, oder?
Ja, also man kann in der Tat von ganz gewaltigen Konflikten ausgehen. Und man kann auch tatsächlich davon ausgehen, dass sehr, sehr viele der Flüchtlinge und Vertriebenen, die im Westen angekommen sind, als Fremde verstanden wurden. Und zwar allein deshalb, weil in der Situation der unmittelbaren Nachkriegszeit relativ wenig Kenntnisse vorhanden waren im Blick auf die Frage, wer kommt da eigentlich? Die Nationalsozialisten hatten in den letzten Wochen, letzten Monaten des Krieges kein Interesse daran, über Flucht, über die Ankunft von Hunderttausenden, später Millionen zu sprechen. Und die Deutschen in den Westzonen dann ab Mai 1945 wussten eigentlich relativ wenig, wer da kommt, was das für Menschen sind, was der Hintergrund eigentlich auch dieser Dimension waren. Wir müssen wissen, mit Ende des Krieges ist das Kommunikationssystem, das Verkehrssystem komplett zusammengebrochen.
Ich will den Vergleich nicht überstrapazieren, aber heute wissen auch die wenigsten, wie es eigentlich ist, wenn man aus Syrien flüchten muss.
Das ist richtig. Also die Kenntnisse in dem Zusammenhang sind relativ gering. Also wenn Sie ganz konkret fragen, woher denn Menschen, die heute in der Bundesrepublik Asyl beantragen, kommen und was die Hintergründe dieser Bewegung sein könnten, werden Sie sicherlich nur sehr begrenzt aussagekräftige Bemerkungen hören.
Und es gab gewaltige Verteilungskonflikte nach 1945 um Wohnraum. Viele Deutsche im Westen waren ausgebombt, aber nicht alle. Die Zuweisung von Wohnraum ging nicht ohne staatlichen Zwang.
Nein, sie ging nicht ohne staatlichen Zwang. Also die Bereitschaft, Wohnraum abzugeben, war sehr gering ausgeprägt. Auch diejenigen, die im Westen sich fanden, die im Westen den Krieg überlebt haben, sind davon ausgegangen, dass sie Opfer des Krieges waren, dass es ihnen auch erst einmal darum gehen musste, nun tatsächlich die unmittelbare Nachkriegszeit zu überstehen, und die Bereitschaft, jetzt ganz konkret Menschen aufzunehmen, vielleicht sogar ganze Familien aufzunehmen, in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus, war sehr gering ausgeprägt. Deshalb musste Zwang ausgeübt werden. Und als der Zwang nicht mehr half, weil effektiv kaum mehr Wohnraum zur Verfügung stand, wurden immer stärker Flüchtlingslager aufgebaut, und zwar in großen Dimensionen.
So wie jetzt auch.
So jetzt auch, aber von den Dimensionen her insofern nicht vergleichbar, als wir es beispielsweise in den Westzonen Deutschlands, also die Bereiche, die später zur Bundesrepublik wurden, mit 8 Millionen Flüchtlingen in der unmittelbaren Nachkriegszeit zu tun haben. Also ein sehr erheblicher Teil der Bevölkerung. Sie können vor allen Dingen etwa im östlichen Bayern oder im östlichen Niedersachsen Gebiete finden, wo die Hälfte der Bevölkerung aus Flüchtlingen und Vertriebenen besteht. Und ich denke, das sind Dimensionen, die für die folgenden Jahrzehnte bis in die Gegenwart so nicht vorstellbar sind.
Was kann die Politik heute von damals lernen? Auch in der Flüchtlingspolitik scheinen sich ja die Stereotypen immer wieder zu verlängern und zu wiederholen. Zum Beispiel, Flüchtlinge gelten als Gefahr für die innere Sicherheit. Das war doch schon nach 1945 so.
Ja, also als Gefahr für die innere Sicherheit sind Flüchtlinge nach 1945 auch schon eingeschätzt worden. Wir müssen uns vorstellen, dass diese Nachkriegsgesellschaft in hohem Grade instabil ist. Die Besatzungsmächte, die politische Verantwortung haben, wissen nicht recht, wie sie mit den Gefahren umgehen können. Sie können die deutsche Bevölkerung nicht recht einschätzen. Und eine der Vorstellungen ist tatsächlich, Flüchtlinge und Vertriebene könnten eine Minderheit bilden, auch eigene politische Parteien gründen, Minderheitenparteien gründen, zunehmend stärker in radikales, und die Vorstellung ist sehr lange, linksradikales Lager abdriften. Deshalb zum Beispiel auch sehr früh die Perspektive der Besatzungsmächte, keine Parteien für Flüchtlinge zuzulassen, um eben solchen Spaltungstendenzen Vorschub leisten zu wollen.
Aber Jochen Oltmer, war es nicht auch so, dass sich nach jeder Flüchtlingswelle in Deutschland gezeigt hat, die Bürger sind weiter als die Politik?
Zumindest bei einer ganzen Anzahl von solchen Bewegungen können wir tatsächlich seit den 1950er Jahren beobachten, dass die Aufnahmebereitschaft und die Akzeptanz in der Bevölkerung sehr breit, sehr weit ausgeprägt war. Also egal, ob Sie in die 1950er, die 1960er oder die 1970er Jahre schauen, Sie finden immer wieder Bewegungen, wo ganz explizit Bevölkerung und Medien, Bürgerbewegungen dazu beitragen, dass die Politik tatsächlich eine Öffnung vornimmt. Das können wir beobachten 1957 bei der Aufnahme von Ungarn Flüchtlingen, das können wir 1968 bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Tschechoslowakei beobachten, das können wir 1973 auch bei der Aufnahme von Chile-Flüchtlingen beobachten und auch bei der Aufnahme von vietnamesischen Boat People. Da ganz besonders sieht man, dass hier tatsächlich Bürgerbewegungen, lautstarke Bürgerproteste auch dazu beitragen, dass eine Öffnung der Politik hergestellt wird.
Und sich auch nicht Regierungsorganisationen gegründet haben, die ja zum Teil bis heute bestehen.
Genau, also so etwas wie die Organisation Kap Anamur, die Ende der 1970er Jahre gegründet wird und die ja nun ganz explizit mit Boat People, und darüber reden wir auch heute noch, zu tun hatte, Boat People gerettet hat im südchinesischen Meer, ist ein Ergebnis eben solcher Bürgerproteste, ganz unabhängig von staatlicher Initiative, sogar gegenstaatliche Initiative, weil dieses Komitee und das Schiff selbst die Mannschaft immer wieder auch gegen, faktisch auch gegen die Bundesrepublik angehen musste, um ihre spezifischen Vorstellungen durchzusetzen.
Es zeigt sich aber auch, Empathie entsteht am besten und am nachhaltigsten, wenn die Wirtschaft brummt, wenn Menschen Arbeit haben, dann steigt auch die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge. Kann man das so miteinander korrelieren?
Ja, also es gibt eine ganze Anzahl von Faktoren, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen, aber die wirtschaftliche Situation ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Das gilt für die 1950er Jahre, das gilt für die Aufnahme in den 1960er, 1970er Jahren. Und wir sehen ja auch, wenn wir die Konstellation heute mit der Konstellation Anfang der 1990er Jahre vergleichen, wo ja die Proteste gegen Flüchtlinge zum Teil erheblich gewalttätige Formen angenommen hat.
Rostock, Lichtenhagen zum Beispiel.
Ja, dass eben tatsächlich diese Frage nach der wirtschaftlichen Situation ein Aspekt ist. Aber dieser Vergleich heute, 1990er Jahre, frühe 1990er Jahre, zeigt eben auch noch mehr. Anfang der 1990er Jahre ist die deutsche Gesellschaft sehr stark eben auch mit der Frage, wie soll die Vereinigung laufen? Was sind unsere spezifischen Interessen? Wie sieht eine zukünftige deutsche, gesamtdeutsche Identität aus, beschäftigt? Da spielen wirtschaftliche Aspekte, wirtschaftliche Interessen eine Rolle, aber auch eine sehr starke auf sich selbst Bezogenheit, in der eben Flüchtlinge eher als Hindernis für die Entwicklung einer neuen Identität verstanden worden sind, eine nicht unerhebliche Rolle.
Und noch etwas zeigt sich, wenn man auf Flüchtlingswellen und deren Integration zurückschaut. Man erkennt erst spät, was die Aufnahmegesellschaft eigentlich davon hat. Also Flüchtlinge aus Schlesien haben ihre Industrien, ihre Fertigungen, ihre Talente und Fähigkeiten in den Westen mitgebracht. Syrer werden das womöglich auch tun oder ganz sicher sogar tun, wenn sie hier bleiben. Diese Erfolge sieht man aber ja nicht sofort.
Nein, man sieht sie nicht sofort, man sieht sie auch allein deshalb nicht sofort, weil dieser Prozess der Integration relativ langfristig angegangen wird und relativ langwierig ist. In den 1950er Jahren ist behauptet worden, diese Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen sei relativ schnell gelaufen. Wir wissen heute, dass sie eben tatsächlich relativ langsam gelaufen ist und das Ankommen, auch das Etablieren in Arbeitsmärkten, der Versuch, eigene Existenzen aufzubauen, dauert eben relativ lange Zeit und wir können auch bei den anderen Bewegungen, die dann seit den 1950er Jahren beobachtet werden können, sehr genau sehen, wie lange es dann dauert, anzukommen und sich zu etablieren. Aber was man in jedem Fall sagen kann, das sogenannte Wirtschaftswunder der 1950er, der 1960er Jahre, ist nicht vorstellbar ohne den Beitrag von Flüchtlingen und Vertriebenen, ohne die hohe Mobilitätsbereitschaft, ohne den Willen ganz konkret, den Wiederaufstieg, den eigenen Aufstieg zu schaffen, ohne die Bereitschaft ganz konkret eben auch viele Hemmnisse zu überwinden, um wirklich anzukommen und Teil einer neuen Gesellschaft zu sein.
Erläuterung des Historikers und Migrationsforschers aus Osnabrück, Jochen Oltmer, vielen Dank.
Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Eichenbaum wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft. Es war ein Traum. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang, das Wort »Ich liebe dich«. Es war ein Traum.
Heinrich Heine, auch er einst ein politischer Flüchtling. Und morgen geht es auch wieder um Flüchtlinge. In Berlin findet die internationale Syrien-Konferenz statt. 40 Staaten und zahlreiche internationale Organisationen, die schicken ihre Vertreter. Da wird es um Geld gehen, um sehr viel Geld und um einen langen Atem. Andreas Reuter berichtet.
Die Regierungen von 40 Ländern sind dabei und dennoch soll es keine reine Geberkonferenz werden. Die Hilfe zum Überleben ist das eine, Nahrung, Unterkunft, warme Kleidung für den Winter. Frank-Walter Steinmeier aber will vor allem darüber reden, wie zum Beispiel Jordanien geholfen werden kann oder dem Libanon.
Wo inzwischen mehr als ein Drittel der Bevölkerung syrische Flüchtlinge sind und das in einer Situation, in der die Staaten ohnehin auf der Seite Jordaniens viel zu wenig Wasser haben und im Libanon das, was vorhanden ist, kaum zum Leben reicht.
Wie also unterstützt man die Nachbarländer beim Aufbau einer besseren Wasserversorgung, Abwasser, Strom, Straßen? Allen Beteiligten, Regierungen wie Hilfsorganisationen wird immer klarer, schnelle Nothilfe allein, wie nach einer Naturkatastrophe, reicht für die Syrien-Flüchtlinge nicht. So sieht das auch Entwicklungshilfeminister Gerd Müller.
Jetzt geht es um das Überleben. Aber es geht dann natürlich um die Frage der Zukunft. Welche Perspektive haben diese Menschen? Und dazu müssen wir vieles in den nächsten Jahren uns engagieren. Das ist nicht mit einer kurzfristigen Hilfe getan.
Schöne Worte finden viele Hilfsorganisationen, die sich für die Syrien-Flüchtlinge engagieren. Die UNO hat ausgerechnet, wie viel Geld nur für die kurzfristige Hilfe nötig ist, um aktuell das Leben der Flüchtlinge zu retten. Matthias Mogge, Sprecher der deutschen Nichtregierungsorganisationen in der Entwicklungshilfe, kommt zu dem ernüchternden Ergebnis, nicht mal für diese unmittelbare Hilfe zum Überleben ist genug Geld da.
Das gesamte humanitäre System in dieser Region ist unterfinanziert. Die Bedarfe werden praktisch nur zu 47% abgedeckt.
Das heißt, von dem, was die UNO ausgerechnet hat, fehle die Hälfte. Geld werde immer nur kurzfristig zugesagt und für ein paar Monate. Die sichere Planung für langfristige Projekte mache das sehr schwer. Dabei müsse gerade langfristig viel getan werden. 3 Millionen syrische Kinder etwa gehen momentan in keine Schule, sagt UNICEF. Die Schulsysteme in den Nachbarländern arbeiten an der Belastungsgrenze, berichtet Aber Ziadeh von Save the Children in Jordanien.
In Jordan you have 2 shifts for schools.
In Jordanien gibt es 2 Schichten in den Schulen. Die Morgenschicht für die jordanischen, die Nachmittagsschicht für die syrischen Kinder. Dabei müsste man die beiden Gruppen eigentlich zusammen unterrichten, um zu vermeiden, dass es da zu Spannungen kommt, die sich dann entladen. Und natürlich muss es auch um Geld gehen auf der Konferenz. Einige 100 Millionen werden da nicht reichen, sagt Ton van Zutphen, Experte für Syrien und die Nachbarländer bei der Welthungerhilfe.
Wir sprechen jetzt hier über die größte humanitäre Krise, die sich abspielt in der Welt, die auch noch mal 3, 4, 5 Jahre wahrscheinlich weitergeht. Und da muss man eigentlich rechnen mit enormen Beträgen in der nahen Zukunft.
Flucht und Nächstenliebe, Deutsche helfen. Die tun das, wie wir in dieser Ausgabe von Der Tag gezeigt haben. Soweit herrscht Klarheit. Aber nicht so ganz klar ist, was muss die Politik liefern, um diese Empathie, um diese Nächstenliebe, um dieses Einfühlungsvermögen haltbar zu machen. Andreas Zick, Konflikt- und Gewaltforscher an der Universität Bielefeld. Wie ist das Ihrer Erkenntnis nach? Schlägt die Hilfsbereitschaft einzelner Bürger in, sagen wir, Enttäuschung um, wenn die das Gefühl haben, Bürokratie und Parteien tun zu wenig?
Auf jeden Fall. Das ist immer wieder die Beobachtung. Das ist so. Bürger brauchen die Anerkennung von der Politik. Bürger brauchen aber auch die Legitimierung ihres Handelns. Und wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn Jugendliche solche Projekte durchführen und dann kommt die kommunale Bürokratie und sagt, aber ihr habt nicht an alles gedacht, dann gibt's Frustration, dann gibt's Enttäuschung und dann wird auch das Engagement runtergefahren. Da kann Politik sehr viel steuern.
Ich denke, Sie stimmen dem Satz zu, die Aufnahme von Flüchtlingen ist immer konfliktträchtig. Ja oder nein?
Absolut. Okay. Das ist unsere Demokratie.
Genau. Ja, so. Und da wird auch Mitgefühl auf harte Proben gestellt. Auch das ist Demokratie. Zum Beispiel, wenn man Flüchtlingswohnheime an falschen Stellen errichtet. Was raten Sie, Professor Zick, einem Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen, wenn der jetzt für Tausende vor dem Winter schnell Unterkünfte finden muss? Was darf der auf gar keinen Fall falsch machen?
Der darf auf gar keinen Fall den Vorurteilen, die es gibt, nachgeben. Mhm. Der muss vermitteln, dass die Aufnahme von Flüchtlingen zu unseren demokratischen Grundwerten gehört. Der muss vor allen Dingen dahin gehen, wo es Proteste gibt, also wo es Gegenwehr gibt, wo Plakate rausgehängt werden. Wir wissen das aus Duisburg. Reingehen in die Häuser und sagen, was habt ihr für ein Problem? Der sollte dafür sorgen, dass es Kontakte gibt zwischen Flüchtlingen und Bevölkerung. Und wenn es irgendwie geht, wird das Zukunftskonzept sein, dezentrale Unterbringung. Das heißt, das Problem wird nicht als Problem erkannt, denn Flucht und Aufnahme von Flucht zeichnet uns aus. Das ist etwa ein Grundwert unserer Demokratie, der uns nur in anderen Ländern auszeichnen kann. Also das Ganze ist kein Problem, sondern das ist tatsächlich dann auch eine Chance. Und da gibt es gute Beispiele. Da, wo es gut läuft, sollten die Bürgermeister sich gegenseitig verständigen und mal fragen, was macht ihr eigentlich anders als wir, wo es Probleme gibt?
Welche Erkenntnisse haben Sie eigentlich darüber, wie sich Mitgefühl differenziert? Ist Mitgefühl für Kriegsflüchtlinge aus Syrien und dem Irak leichter mobilisierbar als für Armutsflüchtlinge aus Osteuropa?
Na absolut. Wir haben so etwas wie eine Opferhierarchie. Die Leute denken, wem soll ich jetzt mehr, wem soll ich schneller Mitgefühl zeigen. Die Empathie ist auch gar nicht so wichtig, wie wir das denken, sondern es ist eher so, dass wir dort besonders viel Hilfe haben, wo wir Gruppen haben, die sagen, Mensch, Hilfe, Solidarität mit Schwachen, unabhängig wo die herkommen und was die Ursache ist, ist ein Teil, das uns als soziale Gemeinschaft auszeichnet. Das heißt, wenn wir Bürger motivieren können, mit anderen Bürgern so eine Identität der Hilfe zu entwickeln, dann ist das besonders hilfreich. Ansonsten ist unser Mitgefühl immer sehr besonders hoch, wenn man sich Spenden anguckt mit Menschen, die geschädigt sind, Opfer sind und möglichst weit weg sind. Aber diese Opferhierarchien sind absolut schädlich für jede Form von Hilfe.
Und vielleicht ist auch schädlich, wenn moralische Appelle ins Ungefähre gerichtet werden. In dem Sinn, Deutschland, reiches Land, muss mir helfen. Es besteht eine moralische Pflicht. Was sind denn Ihre Erfahrungen als Konfliktforscher? Bringen solche Appelle Lösungen auf den Weg, wenn man mit der moralischen Pflicht wedelt?
Nein, Moral ist ja erstmal nichts Verwerfliches und nichts Schlechtes. Also Moral ist wichtig für die Toleranz, weil wir manchmal eben auch Menschen ertragen müssen, die von uns vollkommen verschieden sind. Das gehört ja auch mit dazu, die vielleicht unsere Werte nicht vertreten, erstmal überhaupt tolerant zu sein. Was für die konkrete Hilfe wichtig ist, ist, dass ich Bürgerinnen und Bürger beibringe, dass sie tatsächlich die Handlungsmöglichkeiten haben, etwas zu tun. Jeder hat zu Hause Dinge rumliegen, die er oder sie nicht unbedingt braucht und die kann man dann zu einem Flüchtlingsheim tragen. Und wenn ich so etwas deutlich mache, dass ich mich dem nähern kann, dass ich konkret handeln kann, dann erleichtert das, dann ermöglicht das Empathie, dann ermöglicht das Perspektivenübernahme. Nur der moralische Appell alleine, naja, von Moral kann ich mich immer freikaufen.
Und vielleicht hilft noch etwas, wenn man zum Beispiel die Bundespolitik klar und deutlich sagt, passt mal auf, Leute, es geht hier nicht um vorübergehende Fluchthilfe. Aus diesen Flüchtlingen werden Sesshafte, da wird Einwanderung. Hilft nicht da auch ein Stückchen, sich ehrlich zu machen über Realität, an die Hilfsbereitschaft der Leute zu appellieren?
Ja, ich glaube schon. Das ist natürlich ein mutiger Schritt. Das erfordert zivilcouragierte Politik, zu sagen, wir haben hier zukünftig viel mehr Aufgaben. Wir sehen ja im Moment, dass sich das tut, dass das Bundesamt für Migration und Flucht doch deutlich auch mit anderen Zahlen für die Zukunft operiert, dass man sich bemüht, das Szenario weiterzustellen. Wir müssen immer wissen, wir hatten viele Flüchtlinge und viele Deutsche wandern aus und sind selber Flüchtlinge gewesen. In dem Moment, wo Leute flüchten, hier sind, fängt ein Prozess der Integration an, ob wir das wollen oder nicht. Die Menschen sind da und sie entwickeln dann vor Ort eine Perspektive für sich. Wenn sie dann auf eine Umgebung treffen, die ihnen sagt, ihr dürft aber keine Perspektive entwickeln, verhindert das nicht. Das macht die Probleme nur noch sehr viel schwerer. Und das muss man sehen, dass selbst Fluchtaufenthalte Integrationsprozesse sind. Und dann kann man sich dem auch leichter nähern.
Erläuterungen von Professor Andreas Zick, Konflikt- und Gewaltforscher an der Uni Bielefeld. Und das war der Tag vor der morgigen internationalen Syrien-Konferenz in Berlin. Mein Name ist Claudia Sauter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, wo immer Sie sind.